Du, Sebastian?
Ja, Dieter?
Ich habe am Wochenende einen Städtetrip nach Graz gemacht.
Nach Graz?
Ja, das war Wahnsinn darunter in die grüne Mark. Eigentlich wollte man ja mit dem Zug fahren.
Aber der Semmering-Basistunnel ist noch nicht fertig.
Ja, das auch. Aber der Zug war wegen den vielen KlimaticketbesitzerInnen ausgebucht. Also sind wir mit dem Auto gefahren. Es war Wahnsinn. Ein Stau nach dem anderen und ein Wahnsinniger nach dem anderen auf Österreichs Straßen. Die ganzen Unfälle. Ich war richtig froh, dass wir dann irgendwann lebendig dort ankommen sind.
Das klingt erstaunlich hart, aber auch ein bisschen nach einem First World Problem. Es gibt aber Situationen, wo man es nach Graz wirklich eilig haben darf.
Ja, wenn sie in der Grazer Oper Leonard Bernsteins On the Town spielen. Oder bei einer Reunion von Opus vielleicht.
Nein, noch wichtiger.
Aha.
Also, es geht natürlich um was Medizinisches. Aus ganz Österreich kommen Krebszellen in ein Grazer Labor, um dort festzustellen, welche Therapie am besten wirkt. Und zwar innerhalb von 24 Stunden nach der Entnahme bei der OP. Das Ganze passiert im Rahmen einer Studie, und zwar der ATTRACT-Studie.
Aha. Du, da passt ja super, dass die Studienleiterin heute unser Gast im Podcast ist. Frau Professorin Berghoff, liebe Anna, zur Visite bitte.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute bei der Visite dabei zu sein. Als Internistin quasi mein Kerngeschäft.
Perfekt. Ja, bleiben wir gleich bei der ATTRACT-Studie. Was habe ich in der Beschreibung alles ausgelassen?
Also ich würde sagen, die wesentlichen Details sind schon drin, aber ich glaube, das ganz Wesentliche ist, ATTRACT hat das Ziel, das Leben von Patienten mit einer seltenen Art von Hirntumor, dem Glioblastom, zu verbessern. Und das ist quasi das Allerwichtigste. Wir wollen das Leben von Menschen verlängern und darum ist ATTRACT so wichtig. Und darum darf man auch manchmal schnell nach Graz fahren, ja. Im Großen und Ganzen ist das aber schon gut zusammengefasst. Das, was wir machen, ist, dass wir Tumormaterial gewinnen im Rahmen von einer Gehirntumor-OP. Das kommt nach Graz und dann testen wir daran Medikamente, 28 verschiedene. Und das soll uns helfen, dann zu sagen, welches dieser Medikamente ist vielleicht für den Patienten die beste therapeutische Idee. Und das versuchen wir in dieser Studie umzusetzen.
Okay, und ich glaube schon, eine Besonderheit besteht ja auch darin, dass da keine Firma dahinter steht.
Nein, tatsächlich sind das Steuergelder. Also jeder, der hier zuhört, hat ein paar Cent dazugegeben. Das ist ein neues, besonderes Funding der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft. Das ist die Kooperation mit dem Wissenschaftsministerium, die diese klinischen Forschungsgruppen gegründet hat. Und das Ziel ist es, hier Forschung zu machen, hinter der kein wissenschaftliches Interesse steht, sondern tatsächlich nur menschliches. Und da waren wir unter den ersten dreien, die so eine klinische Forschungsgruppe bekommen haben von der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, eben mit dem Ziel, dass das Überleben von Patienten mit Gehirntumor zu verlängern und auch zu verbessern.
Wow. Ja, gratuliere dazu. Das klingt überhaupt nicht selbstverständlich, oder?
Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Erstens nicht, dass es so ein Funding gibt. Also das hat unsere Regierung, muss man auch schon sagen, sich gut überlegt, dass man sowas einrichtet. Das ist in anderen Ländern ist das schon etablierter gewesen. Bis vor kurzem wussten wir, dass es in Amerika sowas gab, bis sie es jetzt eingestellt haben. Und das war wichtig für Österreich als Forschungs- oder aber auch als Medizinstandort, so ein Funding ins Leben zu rufen. Das war einfach eine Lücke. Also wir haben viele Funding-Möglichkeiten für so Mäuse und Zellen, vielleicht auch Ratten. Aber wir hatten kein Funding, das so eine tatsächliche klinische Studie, wo auch Menschen behandelt werden, erlaubt hat, sondern das war immer davon abhängig, dass irgendein großes Unternehmen daran finanzielles Interesse hat. Und darum ist das besonders und das war überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich würde sagen, das andere, was nicht selbstverständlich ist, dass tatsächlich 11 Zentren so gut miteinander zusammenarbeiten und alle miteinander Freunde sind und ein gemeinsames Ziel verfolgen. Das ist auch besonders über alle Länder und Bundesländergrenzen hinweg.
Aber ganz kurze Frage, weil wir haben ja in unserem Eingangsgespräch von diesen 24 Stunden gesprochen. Ist das nicht wirklich ein Problem? Ich nehme an, da kommt der Kurierdienst und holt das ab und muss dann nach Graz. Wie lange überleben diese Zellen, wenn, sagen wir, wenn der jetzt einen Unfall hat oder so?
Also wir haben 24 Stunden Zeit. Das ist eine Zeit, die wir uns als Grenze gesetzt haben, um zu garantieren, dass wir die allerhöchste Qualität haben, oder? Jeder Mensch, jeder Patient hat verdient, dass wir uns die allergrößte Mühe geben. Theoretisch in dem Paket überleben tun die Zellen 3 Tage. Das heißt, die Zeit von das, was biologisch möglich ist und das, was wir uns als Ziel gesetzt haben, da ist ganz schön was dazwischen. Zum Glück hatte bisher keiner der Kuriere einen Unfall. Wir haben das große Glück, dass die Firma, die das durchführt, anscheinend ihre Menschen sehr gut schult und ausbildet und die keine Unfälle haben. Und bisher haben es alle Pakete innerhalb dieser 24 Stunden nach Graz geschafft und das waren doch immerhin schon über 200. Also daher würde ich sagen, es gibt Kurierdienste, denen auch bewusst ist, mit wie viel Sorgfalt sie arbeiten und denen anscheinend auch bewusst ist, dass es hier um viel geht.
Kommen wir vielleicht vom Detail wieder zum Allgemeinen.
Ja, ich bin natürlich ganz neugierig. Gehen wir back to the roots. Warum eigentlich Onkologie? Wie kommt es dazu, dass du den Weg in die Onkologie gefunden hast?
Ich bin ganz ehrlich, ich finde Onko ist das beste Fach der Welt. Und wen immer hier er hört, der was anderes macht, der hat einfach nicht recht. Also Onko ist das einzige Fach, das man machen kann und es Spaß macht und das Freude macht. Ich bin dazu ganz früh gekommen im Studium, als mir so als kleiner, junger Medizinstudent die Krebszelle erklärt wurde. Und ich fand das total faszinierend, dass wir da diese Zellen im Körper haben und die haben alle einen Auftrag. Und dann geht irgendwie in der Reporting-Kette, also in der Information, was schief und auf einmal ist das so eine Krebszelle. Und die war irgendwie vor ein paar Wochen noch eine brave Zelle, die ihren Job gemacht hat und dann ist aus der auf einmal so eine Krebszelle geworden. Und das fand ich unglaublich spannend, wie das sein kann, dass da sowas kolossal schief geht im Körper. Und dann hatte ich diese biologische Faszination zu verstehen, wie passiert das? Und habe mich immer wieder gefragt, will ich wirklich Onkologin werden, weil es ja doch menschlich ein Fach ist, das besonders ist. Also jemanden als Arzt, als Ärztin kennenzulernen und deine Beziehung beginnt damit, dass du diesem Menschen erklären musst, dass der eine Erkrankung hat, an der er wahrscheinlich versterben wird. Das ist doch beziehungstechnisch besonders und was anderes als übrigens, sie haben Karies und brauchen eine Plombe. Und darum habe ich da sehr intensiv überlegt, aber festgestellt, dass ich das als ganz großes Geschenk empfinde, wenn ein Mensch sagt, ich darf die Ärztin für ihn, für sie in dieser Situation sein, weil das was ganz Besonderes ist, da zu begleiten. Und so hatte ich dann zwei Aspekte, Biologie und Zwischenmenschlichkeit, die gesagt haben, das passt perfekt zu mir. Und so bin ich Onkologin geworden.
Das ist spannend, weil ich stelle es mir trotzdem, also jetzt als Laie, emotional total belastend vor auch. Vor allem diese Beziehung mit jemandem, dem man so schlechte Nachrichten überbringen muss. Hast du da irgendwelche Tools, wie man mit sowas umgeht?
Ja, also zunächst vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich habe tatsächlich mal ausgeholfen einem Kollegen, der erkrankt war und habe eine Patientin drangenommen, die noch nie bei mir war und die hat gesagt, oh, ich wollte schon immer mal in diesen Raum gehen, weil alle Menschen, die aus dem Raum rauskommen, die sind dann immer so fröhlich. Und das fand ich ganz spannend und habe sie gesagt, aha, ja. Und sie hat irgendwie festgestellt, also sie ist jetzt schon lange hier Patientin, aber immer die Menschen, die bei mir aus dem Raum rauskommen, das ist irgendwie immer so ein bisschen lachend und fröhlich und lustig. Und sie war schon ganz gespannt, endlich mal festzustellen, was wird denn behandelt in diesem Raum? Und ja, natürlich habe ich Gespräche und Situationen, die schwierig sind und wo auch Platz für Trauer und Verzweiflung und Wut sein muss. Aber dazwischen habe ich auch ganz viele Situationen und Visiten, die lustig sind, wo es um schöne Erlebnisse geht und wo es darum geht, dass das Leben zum Leben da ist und man sich unglaublich daran erfreuen darf. Und daher zu den Tools. Ich glaube, das ist immer ein bisschen der Blick, den man als Mensch aufs Leben hat. Es ist völlig egal, wie der Inhalt des Lebens ist. Man kann sehr negativ drauf blicken oder man kann sehr dankbar sein, auch für kleine Dinge, die der Alltag so bringt. Und ich erfreue mich immer sehr an den Urlaubsberichten, den Familienberichten, den Geburtstagsfeiern meiner Patienten. Und wir haben da eine Art, wie wir uns an diesen Dingen sehr erfreuen können, so dass Patienten, die keinen Gehirntumor haben, in mein Zimmer manchmal reinkommen wollen.
Schön.
Vielleicht möchtest du es noch kurz sagen. Wir haben die Attract-Schule erwähnt. Gibt es sonst noch Projekte, die du kurz vorstellen möchtest? Woran arbeitest du?
Also ich bin Neuroonkologin, das heißt, ich behandle Menschen, die an einem Gehirntumor erkrankt sind und darf das hier an der Uni machen. Das heißt, es gibt noch einige Studien, die ich auch sonst betreue, die jetzt nicht nur in Österreich laufen, sondern teilweise in ganz Europa. Eine Studie, die da mit Sicherheit eine ist, an der ich auch, ich will nicht sagen, sehr hänge, aber wo ich sehr die Hoffnung habe, dass sie sehr viel verändern wird und wir sie in ein paar Jahren Standard wird, ist die sogenannte Lumen-1-Studie. Die ist eine ganz andere Art von Tumor, und zwar bei Meningiomen. Das möchte ich darum erwähnen, weil die Meningiome von meinen Kollegen immer als ein Tumor bezeichnet wird, der gutartig ist. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn man von Krebs redet und gutartig, weil das irgendwie suggeriert, dass das nie ein Problem werden kann. Und das stimmt schon, die meisten Meningiome machen kein Problem, aber es gibt ein paar, die kommen wieder und diese Menschen können nicht unglaublich gut behandelt werden, um nicht zu sagen, die ehrliche Antwort ist, sie können eigentlich gar nicht behandelt werden. Also wenn man nicht mehr operieren und nicht mehr bestrahlen kann, dann sitzt man bei mir und meine ehrliche Antwort ist dann, dass ich eigentlich auch sagen kann, wir können jetzt reden, aber eigentlich wäre es besser, ich mache gar nichts. Ja.
Aber was ist der Grund, warum kann man nicht operieren?
Es gibt einfach Situationen, da liegt der Tumor so schlecht, dass man das nicht operieren kann. Oder ein Mensch hatte auch schon so viele Operationen, dass noch eine OP einfach sehr risikoreich wäre und viele Nebenwirkungen macht. Darum kann man nicht operieren. Und bestrahlen, da ist die Dosis limitiert. Also man kann die meisten Dinge irgendwas zwischen 1 bis 2 Mal bestrahlen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Aber das Problem gerade beim Gehirn ist, wenn ich das Gehirn zu oft bestrahle, dann geht das Gehirn kaputt. Und wir alle wissen, ne, die Gehirnzellen, die kriegen wir einmal und alle Gehirnzellen, die wir uns zerstören, die kommen nicht wieder. Und wenn ich natürlich als Ärztin durch Bestrahlung Gehirnzellen von meinem Patienten zerstöre, dann kommen die auch nicht wieder. Das heißt, das ist auch limitiert. Und dadurch habe ich manchmal Situationen, wo dieser gutartige Tumor, in dem Sinn, der geht nicht irgendwie in Lunge und Leber, sondern der bleibt oben im Gehirn sitzen, Symptome macht und auch lebensbedrohliche Symptome macht, aber ich keine OP machen kann und keine Bestrahlung. Und für diese Patienten haben wir eine Studie konzipiert, wo wir versuchen, eine zielgerichtete Bestrahlung von innen zu machen. Also wo wir eine Infusion geben, wo ein Ligand nennt sich das, also ein Stoff ist, der erkennt den Tumor und der bringt dann die Bestrahlungsmoleküle direkt zu diesem Tumor. Und dadurch mache ich die Gehirnzellen drumherum nicht so kaputt, aber die Tumorzellen sehr spezifisch. Und da habe ich sehr Hoffnung, dass ich noch mehr Patienten diese Studie ermöglichen kann. Und ich hoffe auch vor allen Dingen sehr, dass es tatsächlich in einen Erfolg resultiert. Da muss man ja immer so ein bisschen demütig sein als Arzt. Man hat eine irrsinnig tolle Idee und denkt dann, super, wird grandios funktionieren. Ist nicht immer so. Aber bei der Studie, genauso wie bei ATTRACT, hoffe ich das sehr, weil das zwei Krankheiten sind, die einfach bisher schwierig zu behandeln sind und wo ich eigentlich wenig Medizin in der Schublade habe und nur Worte.
Also ein sehr breites Feld eigentlich. Also wenn ich so an die ZNS-Tumoren denke, so im Studium, dann ist quasi das Meningiom noch quasi eben als das erwähnt, quasi gutartig bis hin zum Glioblastom. Es gibt jetzt mehr, wir haben ATTRACT gehört, aber die Prognose ist ja nach wie vor nicht gut.
Ja.
Also.
Genau, also beim Glioblastom, die meisten Menschen, die die Diagnose bekommen, werden an dieser Krankheit auch versterben. Und damit ist die Prognose nicht sehr gut, das stimmt. Umso wichtiger, dass wir motiviert sind, neue Wege zu gehen und neue Dinge auch auszuprobieren.
Ja, apropos Motivation, welche Momente im beruflichen Alltag geben dir am meisten Energie?
Also was mir viel Energie gibt, ist die Interaktion mit Patienten. Also die schon beschriebenen Situationen, über die wir alle lachen können und uns freuen können, die geben viel Motivation. Es gibt mir aber auch jedes Mal Motivation, wenn ich einen Patienten verliere. Weil ich ihn verliere, ich sehe das jetzt nicht als meine eigene, dafür kann ich nichts, dass die Biologie ist, wie sie ist. Aber mir gibt das viel Motivation, weiterzumachen, wenn ich bei einem Patienten, wir sagen müssen, wir können keine Therapie mehr machen, sondern das, was wir machen, ist eine palliative, supportive Betreuung. Das gibt mir viel Motivation. Und tatsächlich das, was mir auch sehr, sehr viel Motivation gibt, ist, meine Studenten zu betreuen. Ich freue mich immer total, wenn ich Fragen kriege, wo ich mir dachte, boah, ja, das habe ich mich jetzt auch nicht gefragt. Ja, da muss mein Gehirn mal neue Wege gehen. Das empfinde ich auch immer als sehr motivierend. Aber tatsächlich für die Überstunden und so diese Extrasachen, die nicht unbedingt in der Arbeitszeit stattfinden, das ist viel Motivation, der Patientenkontakt und dass man Geschichten und Gesichter und Persönlichkeiten im Kopf hat, wo man sagt, für die zieht man das jetzt durch.
Und vielleicht umgekehrt, auf welche Teile deiner Arbeit würdest du am liebsten verzichten?
Auf die schlechte Laune der Kollegen. Also in einem medizinischen Kontext arbeiten hat immer so seine stressigen Seiten. Und manchmal neigen Kollegen dazu aus, den Stress, den sie irgendwo anders gekriegt haben, in einer Interaktion mit mir auszulassen. Also klassisches Beispiel im AKH ist, ich brauche einen Termin irgendwo. Dann kannst du dir sicher sein, dass die Person am anderen Ende schon einen stressigen Tag hatte, weil sehr viele Menschen von ihm oder ihr einen Termin wollen. Und darauf könnte ich manchmal recht gut verzichten und denke mir so, wir sind im 21. Jahrhundert. Das muss doch irgendwie einfacher und stressfreier für uns alle gehen. Also darauf könnte ich gut verzichten.
Aber jetzt gelten die Wiener ja als besonders grantig. Und du hast deine Karriere jetzt doch nach Wien verlegt, oder?
Ich habe sie in Wien gestartet.
In Wien gestartet sogar, okay.
Dann habe ich kurzzeitig versucht, sie woanders weiterzuführen, habe festgestellt, geht nicht so gut, bin ich wieder zurückgekommen.
Okay.
Also stimmt nicht mit, geht nicht so gut, wollte ich nicht. Hat eh gut funktioniert, Aber ich habe beschlossen, dass ich besser in Wien funktioniere als in Deutschland, in Heidelberg.
Okay, aber glaubst du, die schlecht aufgelegten Kolleginnen und Kollegen sind eher ein Wiener Phänomen oder ist das ubiquitär und länderübergreifend?
Das ist, glaube ich, überall der Fall, wo einfach viel Arbeit zu tun ist. Da ist man mal schlecht aufgelegt. Ich glaube, es ist ein bisschen auch Mindset vom Arbeitsgeber, ob er manchmal das auch adressiert, dafür auch Raum lässt und sagt, das ist vielleicht auch mal ein Ventil, man als Arbeitnehmer eine Chance hat, mitzuwirken, teilzunehmen, dass das Systeme auch besser werden. Und ganz ehrlich, ist auch in Ordnung, wenn man jemand schlecht gelaunt ist.
Aber auf der anderen Seite, ist es was, was du ganz bewusst einsetzt oder ist es einfach deine Natur? Du wirkst so wie eine unglaublich frohe Natur und das ist, merkt man auch bei uns, irrsinnig ansteckend. Setzt du das bewusst ein oder passiert dir das einfach?
Das passiert mir. Mein Papa ist Rheinländer, also die deutsche Aussprache kommt von meinem Papa. Mädchen sind Papakinder. Falls ihr Töchter habt, freut's euch. Mein Mann tut es mit unserer Tochter. Und die Rheinländer, das sind Frohnaturen. Also ich habe eine rheinische Frohnatur, sage ich immer. Und ja, tatsächlich, das bin ich einfach. Ich finde das Leben einfach toll. Ich bin da ganz ehrlich zu euch. Ja. Ich bin einfach froh, auf dieser Welt zu sein. Ich bin froh, dass ich das Leben habe, das ich habe. Und ja, ich glaube, das kann ich gut nach außen tragen und auch leben. Und ja, tatsächlich das, was ihr sagt, manchmal ist es ansteckend. Aber ich hoffe, es ist gut ansteckend einfach. Ist eine gute ansteckende Sache und nicht so wie SARS-CoV-2 oder Influenza.
Absolut. Wir von MedMedia profitieren ja auch immer wieder davon, weil es gibt ja viele Kongresse, auf denen wir als Verlag auch immer wieder vor Ort sind. Und da haben wir auch immer wieder die Ehre, dich als Interviewpartnerin für unseren beliebten Kongress Express zu bekommen. Und du gibst auch immer wieder ganz tolle Statements ab. Mein Punkt, den ich da immer wieder habe, ich wäre gern öfter vor Ort bei diesen Kongressen, tue mir da aber schwer. Als Vater mit einem Kind ist es nicht immer so einfach, die Organisation da irgendwie so einzufädeln mit Babysitter und so weiter.
Fragst du mich jetzt, wie ich mein Leben organisiert kriege? Muss ich aber Coachingstunden, glaube ich, verrechnen.
Das ist in Ordnung. Die Honorarnote geht auf MedMedia.
Also tatsächlich, Organisation ist nach Medizin meine zweite Leidenschaft. Ich organisiere einfach gerne. Ich glaube, sonst hätte ich auch Attract mit den 11 Zentren und dem großen Funding-Volumen nicht übernommen. Und ich habe ja Attract tatsächlich bekommen und gestartet, als ich gerade erfahren hatte, dass ich mit meinem zweiten Baby schwanger bin. Also ich habe die Verteidigung quasi gemacht ganz früh und dann dachte ich, das kriege ich eh nicht. Also ist jetzt auch nicht so schlimm. Und dann habe ich es bekommen und tatsächlich das gesamte erste Jahr habe ich mit einem Baby in der Trage gleichzeitig gemacht. Und damit siehst du auch schon, wie ich es mache. Ich bin eine große Verfechterin davon, Elternschaft nicht zu verstecken, sondern ich bin ganz öffentlich Mama und ich habe mit meiner Tochter alle Sachen von Attract gemacht und Trainings gemacht und die ist, glaube ich, die am besten geschulteste Person des gesamten Konsortiums, weil die, bevor sie überhaupt reden konnte, diese Trainings 30 Mal gehört hat. Und rede auch mit meinen Kindern drüber. Also die wissen, was für einen Beruf ich mache und dass ich den auch sehr gerne mache. Das wissen die auch. Und damit ist das eigentlich selten Diskussion. Also ich fahre auf Kongress und sage ihnen das. Und natürlich finden sie es jetzt nicht immer großartig, aber mein Sohn ist mittlerweile sehr proaktiv zu sagen, aber Mama, du musst mir was mitbringen. Und dann ist das auch in Ordnung. Und ich weiß halt, dass es denen auch gut geht. Die haben einen Papa, der ja genauso für die da sein darf wie ich. Also ihr seid's. Ich habe jetzt zumindest gehört, Dieter, du bist auch Papa. Und ich würde sagen, deinem Kind geht es bei dir genauso gut wie bei der Mama. Und sonst sind es ein paar WhatsApp-Gruppen, wo es teilweise hin und her geht.
Ich wollte die Rutsche legen zu dem, dass ich recherchiert habe, dass du recht aktiv bist im Femclub.
Genau, ja. Der Femclub ist ein politisch unabhängiger Club, würde ich jetzt sagen, ohne Parteiwerbung oder irgendwie sowas, der sich zum Ziel gesetzt hat, Frauenkarrieren zu supporten. Female Excellence in Medicine heißt Femclub. Und das Ziel ist es, Frauen miteinander zu vernetzen und Karrieren zu fördern. Ich gehöre zu der Generation Frauen. Ich dachte in meinen 20ern, sowas wie Feminismus braucht es nicht mehr, funktioniert schon alles. Und dann bin ich Mitte 30 und Mama geworden und dann habe ich doch die gläsernen Wände und Decken irgendwie zu spüren gekriegt. Wobei ich dazu sagen muss, so ging es meinem Mann auch. Also wir haben uns die Karenz aufgeteilt. Ich war 6 Monate und er war 6 Monate. Und er hat genauso viel Probleme damit gehabt wie ich auch, wobei das jetzt keine großen Probleme waren, aber so unterschwellig einfach immer wieder. Und das ist manchmal das viel Schwierigere. Wenn etwas offensichtlich ist, dann kann man sich dagegen wehren. Das Schwierige ist das Unterschwellige. Und da war eben das Ziel bei Femclub, als ich das gegründet habe, das war die Nacht, in der Trump wieder Präsident geworden ist. Ich gesagt habe, ich habe eine Tochter, ich muss für diese Welt irgendwas tun. Dann habe ich gesagt, jetzt mache ich Femclub. Und das, was wir machen, sind vor allen Dingen Coachings und Trainings und Vernetzungstreffen für Frauen. um Frauen bei der Entscheidung, Führungsverantwortung zu übernehmen und ihre Karriere weiter voranzubringen, zu helfen.
Toll, ja. Das ist mitunter arg, weil du gesagt hast, dass auch dein Mann Schwierigkeiten gehabt. Ich habe letztens mit Freunden gesprochen und da ging es dann darum, er hat auch gesagt, er würde gern einen Teil der Karenz übernehmen und sich das mit seiner Frau aufteilen. Und dann hat der Primar gesagt, also sein Abteilungsleiter hat gesagt, ja, kommen Sie mal mit Ihrer Frau vorbei bei mir im Büro. Kommen. Und dann hat der Abteilungsvorstand hat dann halt zur Frau gesagt, ja, ob sie sich sicher ist, dass sie jetzt die Karriere ihres Mannes gefährden will mit dieser Aufteilung. Nur damit man sich diese, also es gibt diese Denkmuster, diese sehr patriarchalen Strukturen gibt es noch und es gibt wirklich Menschen, die sich nicht entblöden, solche, sagen wir, nennen wir es Machtdemonstrationen oder ich weiß nicht, was da die Idee war. Sie haben es natürlich trotzdem gemacht und hätte nichts tun können, aber arg. Also es gibt, glaube ich, schon noch viel Bedarf.
Ja, also die Chefs von mir und meinem Mann waren schon prinzipiell supportive, auch wenn mein Mann jetzt, der ist Chirurg, bei sich in der Abteilung der Erste war, der tatsächlich so lange, also mit so lange meinen wir jetzt mehr als 2 Monate, mich 6 Monate in Karenz war. Aber das Gute ist, dass, glaube ich, erstens sein Chef kennt mich auch, dem war das schon klar, dass wenn man mit mir verheiratet ist, dann kommt man so an der Karenz nicht ganz vorbei, weil ich einfach meinen Beruf auch sehr liebe und das für mich immer klar war. Klar, ich liebe meine Kinder auch, aber das ist irgendwie eine Balance. Und beim zweiten Mal war es dann auch keine Diskussion mehr, das war schon dann sehr klar. Und seitdem sind eben auch ein paar Jüngere gefolgt. Das finde ich auch sehr schön. Ich glaube, da muss man auch irgendwie Vorbild sein und sagen, man traut es sich. Wie gesagt, ich glaube, das Problem sind gar nicht so Meldungen wie jetzt dieser Primar, weil, wie gesagt, verhindern kann das eh nicht, sondern ich finde, es sind eher so die Meldungen dazwischen, so wo man manchmal so gar nicht so bemerkt, das war jetzt was. Also zum Beispiel bei mir ist das manchmal mit unserem Kindergarten, das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber die Pädagogin von meinem Sohn sagt immer, es ist so schön, sie auch mal wieder zu sehen. Und ja, das ist, weil ich mich unglaublich oft abhole, ja, weil ich halt nachmittags arbeite. Aber es ist so was Kleines zwischendrin, wo ich mir so denke, ja,
Ja, ich kenne das von der anderen Seite natürlich genauso, dass ich als Mann sehr oft positive Meldungen bekommen habe. Ah, wie schön, da holt der Papa das Kind ab. Oder ich bin im ersten halben Jahr mit meinem Sohn ganz viel in der Trage durch Wien gegangen und das fanden ganz viele Frauen total erwähnenswert. Und ich habe immer gefunden, nein, bitte, es ist nicht erwähnenswert, es sollte doch normal sein. Umso spannender finde ich es, dass das irgendwie auch dein Mann da irgendwie ein Role Model ist und ihr euch das so gut aufteilt. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, vor allem eben um auch Präsenz zu zeigen im Beruf für beide Seiten.
Voll, absolut. Und ich möchte ihm da auch hier nochmal einen Credit geben. Das, was er ganz toll gemacht hat, ist mir nämlich auch beizubringen, dass das in Ordnung ist. Weil ich tatsächlich festgestellt habe, so als Mama, das ist manchmal gar nicht so leicht loszulassen. Und er war aber so vehement in dem, das ist auch mein Kind.
Schön.
Dass er das geschafft hat. Und ich weiß noch, als er das erste Mal mit der Trage mit unserem Sohn alleine draußen war, ohne mich, habe ich eine Dreiviertelstunde lang nur geheult.
Ja.
Und er hat immer gesagt, es ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, dass ich traurig bin, aber es ist einfach auch in Ordnung. Es ist auch sein Kind und er möchte diese Rolle haben und er möchte Papa sein. Und zwar voll und ganz und nicht nur, wenn ich übergebe oder nicht nur, wenn ich auf Kongress bin, sondern er ist Papa und ich bin Mama. End of story.
Ja.
Und das hat er toll gemacht. Und das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, unsere Generation noch erschwerend hinzukommt, dass auf so vielen Seiten sich die Rollen verändern. Ich muss als Frau lernen zu sagen, ich bin nicht für alles verantwortlich. Ja, Kinder dürfen auch mal mit ungeputzten Zähnen im Kindergarten ankommen. Das ist okay. Ja. Männer aber sagen, ich warte nicht nur, dass mir eine Aufgabe übergeben wird, sondern ich sage, ey, das ist meine Aufgabe, überhaupt keine Diskussion, ja? Sondern give it to me, also auf beiden Seiten. Ja.
Ja. Dieser klassische Mental Load. Dann.
Genau, den würde ich sagen, den haben wir gut aufgeteilt. Ich mache Klamotten, ja. Konstantin macht Impfungen.
Okay.
Sehr schön. Danke für diese Einblicke. Hier ist ja wirklich ein sehr wichtiges und spannendes Thema und wo ich glaube, dass unsere Generation ja auch wichtig ist, um da Role Model zu sein für die nächste Generation auch.
Absolut, genau. Also das glaube ich auch. Ich glaube, wir dürfen die Role Models für unsere Kinder sein, damit es einfach wirklich irgendwann völlig selbstverständlich ist, dass Mama, Papa Aufgaben zu Hause haben, aber auch Berufe haben, in denen sie sich verwirklichen dürfen. Und natürlich mit einer signifikanten Anzahl von Stunden oder Freiheit kann man viel eher Berufe machen, in denen man sich verwirklicht, als wenn man in den Stunden und den Möglichkeiten sehr begrenzt ist. Und als jemand, der für seinen Beruf wirklich ich will nicht sagen, ich lebe für meinen Beruf, aber ich liebe meinen Beruf. Glaube ich, ist das ganz wichtig. Und um da tatsächlich auch eine Brücke zu Attract zu schaffen, da bin ich ein bisschen stolz drauf, darum muss ich das erzählen, dass ich das große Glück habe, dass die Core-Gruppe von Attract, also wir sind ja 6 akademische Zentren, die Patienten in der klinischen Studie behandeln und 11 Neurochirurgien, die Patienten in die Biobank einbringen. Und von diesen 6 Zentren sind wir doch 5 Frauen und ein Mann. Und was da noch als besondere Sache dazu kommt, ist, dass von diesen 6 Frauen 3 in den ersten 1,5 Jahren Kinder gekriegt haben. Also wir haben 3 Attract-Töchter. Und was ich toll fand, ist, dass wir uns alle schon davor kannten. Das waren alles unsere 2. Kinder. Und wir haben einfach so klar, ich will nicht sagen locker, aber es war absolut klar, dass wir dieses riesengroße, österreichweite, millionenschwere Projekt wuppen gemeinsam und alle unsere Töchter da bekommen. Und wir uns halt so gegenseitig supporten, dass das irgendwie möglich ist. Also ich wusste, wann die zur Welt kommen und wir waren immer in Kontakt. Und es war bei niemandem jetzt ein Karriereknick aus oder ein Problem, sondern es war klar, dass wir einfach alle einfach weitermachen. Und diese Kinder einfach zur Welt kommen und es einfach so ist. Mhm. Egal, ob Attract da ist oder nicht oder was auch immer. Also Sarah, Pauline und Lori sind die Attract-Töchter. Und dazu gibt's noch, doch tatsächlich auch in den Work-Packages noch ein paar mehr. Und das ist, finde ich, total schön zu sehen, dass das auch ein Aspekt ist von Attract, dass wir eine Gemeinschaft gebildet haben, die so ein Riesenprojekt voranbringt im Interesse von Patienten und Patientinnen, das aber auch Karrieren fördert und wo Karrieren weitergehen mit Familien und nicht trotz Familien.
Ja, sehr schön.
Toll. Großes gesellschaftspolitisches Engagement dahinter.
Mhm. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich möchte eine Welt schaffen für meine Kinder, oder? Ich möchte, dass meine Kinder in einer Welt leben, wo manche Dinge selbstverständlicher sind. Sie werden ihre anderen Probleme haben. Das ist das Gute an der Welt, oder? Wenn man ein Problem löst, kommen auch immer wieder neue dazu. Also sie werden ihren Fußabdruck hinterlassen. Aber ich fände es einfach schön, wenn es gerade in Bezug auf Gleichstellung und Rollenbilder noch ein bisschen vorangeht für sie, bis sie dran sind.
Sehr schön. Wir hätten auch noch eine ganz kleine Schnellraterunde, also quasi unsere Kurzanamnese vorbereitet. Eigentlich ist es ja eine Schnellantwortrunde. Ich werde ein paar Begriffe in den Raum werfen und mal schauen, was da so in kürzester Zeit von dir zurückkommt, wenn du ready bist.
Moment, ich muss mich noch gerade hinsetzen, dann will ich auch wirklich hier volle Konzentration. Läuft. Ja, ich bin fertig.
Sehr gut.
Let's go.
Kaffee oder Tee?
Kaffee, ganz klar. Morgens 1 Liter.
Krimi oder Komödie?
Ah, Komödie. Ich finde, das Leben ist schon aufregend genug.
Buch oder Podcast?
Oh, schwere Entscheidung. Sehr schwere Entscheidung. Kommt ein bisschen auf Tageszeit und Verfassung an. Aber im Moment mehr Podcast als Buch kann man besser machen, während man das Baby in der Trage hatte.
Paper schreiben oder Patientinnengespräch?
Es ist aber hart hier.
Natürlich.
Auch klar, beides. Am Vormittag die Patienten und am Nachmittag die Papers. Andersrum ist irgendwie für meinen Kopf schwierig.
Für dich die beste Medizinserie?
Charité. Wir sollten aus der Vergangenheit lernen und die Motivation damals war schon echt besonders. Kann ich sehr, sehr empfehlen.
Sport vor oder nach der Arbeit?
Nach der Arbeit. Davor wäre schöner, aber das geht sich nicht aus mit dem Kindergarten.
Wenn du wirklich abschalten willst, wie geht das?
Techno-Yoga.
Das kam sehr unverhofft. Wahnsinn. Techno-Yoga. Also ich habe schon viele Sachen gehört, aber ja. Techno-Yoga ist mir neu.
Ja, musst du unbedingt mal ausprobieren. Gibt es nichts, was besser den Kopf frei macht als Techno-Yoga. Noch der bessere ist es, wenn es dunkel ist in einem Keller, wenig Beleuchtung, sehr laute Sounds, nur du und deine Matte.
Arg.
Sehr, sehr spannend. Danke sehr. Muss ich mir erst ein bisschen erholen auf diesen Gedanken hinauf. Nutzt du ChatGPT privat?
Ja, ich nutze ChatGPT privat für die Nachrichten in der Kindergartengruppe. Ich bin nämlich irgendwie die Admin der Kindergarten-WhatsApp-Gruppen und organisiere die Geschenke. Und wenn ich dann Nachrichten an meine Eltern brauche und Reminder, dann hilft mir ChatGPT, die zu schreiben.
Und nutzt du ChatGPT beruflich?
ChatGPT nicht, aber es gibt andere AIs, die so Coaching-Aspekte haben und ich benutze sehr gerne die Konfliktklärerin. Also wenn ich mal jemanden am Telefon hatte, der wirklich sehr versucht hat, meine rheinische Frohnatur aus mir herauszukriegen, dann chatte ich mit der AI darüber und die schafft es sehr gut, mir zu sagen, alles gut, Anna, einmal tief durchatmen. Auch diese Person wird von anderen Menschen geliebt. Überleg dir mal von wem.
Sehr schön, hilft, sehr therapeutisch.
Ja? Ja.
Drei Gegenstände, ohne die du nicht leben könntest.
Mein Handy und mein Laptop. Definitiv. Und die letzte ist meine Kaffeemaschine. Die fährt sogar mit mir auf Urlaub.
Das klingt nach einer sehr innigen Beziehung.
Ja, wir haben uns gern. Wir müssen uns immer mal wieder voneinander trennen. Also es gibt schon viele Generationen, weil die Filter-Kaffeemaschinen irgendwie nicht so zum Überleben gemacht sind. Aber seitdem ich mit meiner Kaffeemaschine auf Urlaub fahre, fahre ich noch lieber auf Urlaub.
Und zum guten Abschluss in dieser Rubrik eine Erkenntnis, die du gerne früher gehabt hättest.
Dass ich selbst alles erreichen kann, was ich möchte. Ich habe mich sehr, sehr lange danach ausgerichtet, dass ich Support brauche oder dass jemand mir erlauben muss, etwas zu machen beruflich oder das erreichen zu wollen. Also dass mir jemand sagt, hier Anna, das wäre doch was für dich oder Anna, das könntest du doch erreichen oder Anna, dafür solltest du dich bewerben. Und die Erkenntnis, dass ich selbst entscheiden darf, wo ich mit meiner Karriere hin möchte und was mir wichtig ist. Das hätte ich manchmal schon früher gehabt, weil dazu gehört auch die Mutterschaft. Ich habe ganz lange gewartet, weil ich dachte, irgendwer muss sagen, so jetzt hast du genug erreicht beruflich, jetzt darfst du auch Mama werden, das geht. Und ich glaube, wenn ich die Erkenntnis schon früher gehabt hätte, dann wären meine Kinder jetzt schon ein bisschen älter.
Gut.
Ja, vielen Dank.
Danke. Dann kommen wir noch zu unserer Rubrik Kurioses. Was war die kurioseste Situation mit einem Patienten oder einer Patientin, die du je erlebt hast?
Kurios? Gute Frage. Ich hatte tatsächlich neulich eine Patientin, wir haben nicht die gleiche Sprache gesprochen und ein bisschen auch anderer Kulturkreis. Und sie hat mich dann gefragt, was die Behandlung bei mir kostet. Und dann habe ich gesagt, die ist gratis, Also ich bin einfach vom Gesundheitssystem bezahlt und hat sie gesagt, nee. Also dann glaubt sie, das ist nicht so gut und dann möchte sie das nicht. Und seitdem kniefel ich darüber, wie ich das hätte besser machen können, weil das natürlich für mich sehr offensichtlich war, irgendwie zu sagen, nee, also ich koste nichts. Und das fand ich doch etwas kurios. Ich glaube, da werde ich nochmal versuchen, nochmal nachzuhaken, ob ich vielleicht doch ihr Vertrauen gewinnen darf, auch wenn sie mir nichts zahlen darf.
Aber kommt das nicht öfter vor, dass Patienten vielleicht auch von sich aus zahlen wollen gleich, Bargeld anbieten und so weiter?
Ja, es ist in Österreich einfach die Privatordi sehr verbreitet, oder?
Ja.
Vielleicht war auch der eine oder andere von euch schon mal. Und ich bin jemand, der hat aus Überzeugung keine. Also ich bin so eine, die sagt, nein, unser Gesundheitssystem muss das bieten können. Und ich versuche, dass jeder, der bei mir reinkommt, das Gefühl hat, in meiner Privatordi zu sitzen. Und darum habe ich keine. Und daher ist das, glaube ich, manchmal etwas, was die Patienten überrascht, weil natürlich das irgendwie bei uns medizingesellschaftlich dazugehört, dass man seinen Arzt das fragt und dann auch dorthin geht. Mhm. Und ich dann immer so sage, nein, machen wir nicht, brauchen wir nicht. Und manchmal funktioniert es aber nicht ganz. Manchmal fühlt man sich bei mir nicht wie in der Privatordi, weil man zu lange gewartet hat oder sonst Sachen nicht funktionieren und es immer noch ein Krankenhaus ist. Aber vom zwischenmenschlichen Aspekt, glaube ich, geht's fast immer.
Ja, lustig. Also die Patientin, die nicht glaubt, dass er das einen Wert haben kann, was sie selbst nichts kostet. Naja.
Kommen wir zum großen Abschluss. Wenn du für die Onkologie einen Wunsch frei hättest, was wäre denn das?
Dass die Immuntherapie beim Glioblastom endlich wirkt. Also Immuntherapeutika sind das, was in der Onkologie alles verändert hat und wir tatsächlich Krankheiten wie schwarzen Hautkrebs oder Lungenkrebs zu chronischeren Erkrankungen machen können, als das vor 10, 15 Jahren der Fall war und Menschen tatsächlich, obwohl der Krebs im Körper verteilt ist, ein normales Leben haben, arbeiten gehen, mit ihrer Familie sind, whatsoever. Und das würde ich mir für Glioblastom und Gliome auch wünschen, dass wir irgendwie checken, wo ist da der Missing Link zwischen Tumor und Immunsystem und es schaffen, eine Therapie zu entwickeln, die auch diesen Menschen ermöglicht, dass sie mit ihrer Erkrankung länger und besser leben können.
Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Anna, für das tolle Gespräch.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke.
Ja, ich sag danke, dass ich bei der Visite mitmachen durfte.
Ja, es hat uns sehr gefreut und danke auch allen, die zugehört haben. Klicken Sie gerne auf medmedia.at oder die Streaming-Plattform Ihrer Wahl und kommen Sie zur Visite, bitte.
Das war eine Produktion von Med Media.